Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mandy Schielke ist am Mikrofon und hier geht es heute um einen Werkstoff, der uns alle umgibt: Holz. Holz ist nicht nur schön, sondern kann auch gesund sein. Kein Wunder, Holz prägt uns und unsere Umwelt ja schon seit Jahrhunderten. Verholzt, so heißt diese Echtzeitausgabe.
Ich schon mein Holz, ich schon mein Holz.
Holz bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch das harte Gewebe der Sprossachsen, also Stamm, Äste und Zweige von Bäumen und Sträuchern.
Dass da in den Bäumen, in jedem Baum, so ein Potenzial an Hightech verborgen ist, das wissen die meisten Menschen nicht. Das ist das größte Wunder, was sich tagtäglich vor unseren Augen abspielt.
Die Rinde der Birke wird auch als Kunststoff des Mittelalters bezeichnet, weil sie so vielseitig ist.
Jedes Jahr verschwinden 13 Millionen Hektar tropischer Regenwald.
Alles aus Holz. In diesem Podcast beschäftigen wir uns genau mit dem Werkstoff, spüren illegales Tropenholz in Gebrauchsgegenständen auf und verbringen Zeit auf einem Sargbau-Seminar. Genau, einem Workshop, wo Menschen ihre eigene letzte Kiste fertigen. Außerdem lernen wir die Haut des Baumes, die Rinde, besser kennen und erfahren von der aus Sibirien stammenden Designerin Anastasia Koscheva, warum gerade Birkenholzrinde das perfekte Material für Alltagsgegenstände ist. Holz haben wir eigentlich alle in unserem Leben, unter unseren Füßen, als Dielen oder Parkettboden, als Regale oder Schränke an der Wand oder als Schneidebrett in der Küchenschublade. Überhaupt gibt es seit einiger Zeit eine Rückbesinnung auf den Werkstoff Holz. Erwin Thoma ist gelernter Förster, Bio-Holzbauunternehmer und er baut Holzhäuser nicht nur, weil er sie schön findet, sondern vor allem, weil er überzeugt davon ist, dass Holz gesund ist. Gemeinsam mit Maximilian Moser von der Uni Graz hat er dazu ein Buch geschrieben. Die sanfte Medizin der Bäume heißt es. Jetzt sind wir mit ihm in Salzburg verbunden. Hallo, Herr Thoma.
Grüß Gott, Frau Schielke.
Wenn ich ein Holzbrettchen zum Rohkostschneiden benutze, dann ist das Ganze für mich erstmal ein Gebrauchsgegenstand, ein Ding sozusagen. Tatsächlich befindet sich unter der Oberfläche aber ein Organismus. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Da befindet sich ein System, das die ganze Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten über hunderte Millionen Jahre hervorgebracht hat und das grundsätzlich so entstanden ist, dass das Leben gefördert wird, die Gesundheit von jedem Leben gefördert wird und vorangebracht wird.
Was meinen Sie damit? Ist es ein lebendiges Ding?
Es ist einfach nicht jetzt ein Werkstoff, der uniform ist, sondern das ist eine Wunderwelt, eine mikroskopisch kleine Wunderwelt drinnen mit Inhaltsstoffen, mit Botschaften, mit Duftmolekülen und Botschaften, die ausgehen, die wirklich in der Lage sind, mit uns Menschen zu kommunizieren einerseits und andererseits unserem Leben abträgliche Keime zum Beispiel aktiv bekämpfen, absterben lassen, hygienischer sind wie jede andere Oberfläche. Wir haben in den letzten beiden Jahren ein spannendes Projekt verfolgt. Es ging um die erste Bauzulassung für ein Krankenhaus, ganz aus Holz. Und da waren die Behörden am Anfang, deutsche Behörden, natürlich dagegen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann untersuchen wir diese resistenten Keime. Und man konnte in umfangreichen wissenschaftlichen Tests nachweisen, dass diese Keime überall besser überleben wie auf Holzoberflächen. Also was man heute in den Krankenhäusern verwendet, Keramik oder Kunststoff, Fliesenfugen und solche Städten sind für das Überleben und für die Vermehrung von Keimen wesentlich günstiger wie Holzoberflächen, weil das Holz ist ein Stoff, der im Baum gelernt hat, Pilzsporen, Viren, Bakterien, die lebende Substanzen angreifen, aktiv zu bekämpfen, denen das Wasser zu entziehen und durch eingelagerte Harze und Säuren und Inhaltsstoffe diese Keime eben an ihrer Entwicklung zu hemmen.
Holz wurde ja früher schon in der Medizin eingesetzt. Sie erzählen in Ihrem Buch auch von Baumharzsalben und von Lärchenpflaster. Was können die?
Ich habe zum Beispiel selbst vor 2 Jahren bei einem Unfall hat's mir den Finger abgetrennt. Der wurde mit großer medizinischer Kunst von Chirurgen wieder angenäht. Und dann habe ich eine Infektion hineinbekommen. Dann waren die Chirurgen machtlos und wollten den ganzen Finger amputieren. Oh. Und ich bin dann nach Hause und habe diese Baumharzsalbe ausprobiert, habe den Dick in ein Baumharzpflaster gelegt und konnte damit etwas erreichen, was im Krankenhaus mit Antibiotika und den schulmedizinischen Möglichkeiten nicht mehr ging. Ich konnte den Finger retten. Ich habe innerhalb von 24 Stunden die Entzündung rausgebracht.
Das freut mich
für Sie. Und an dem kleinen Beispiel sieht man sehr gut, wie das eine das andere toll ergänzen kann. Ohne die chirurgische Kunst hätte ich den Finger verloren und nachher ohne das Naturheilmittel aus dem Baum auch wieder. Und gemeinsam habe ich heute noch alle 10 Finger und kann sie verwenden und bin glücklich darüber.
Ätherische Öle, Harze, Tannine, Terpene, Gerbsäuren, das alles sind Holzstoffe, die sich die Naturmedizin zunutze macht, die ihnen auch geholfen hat. Warum stellen Bäume eigentlich diese Stoffe her? Was nützt ihnen das? Wofür nutzt das?
Wir müssen bedenken, dass Bäume 100-mal länger auf der Erde sind wie wir Menschen. Man sagt, rund 500 Millionen Jahre gibt es Bäume. Und die haben in dieser langen Zeit natürlich alles ausprobiert, um ihr Fortkommen zu sichern und mit den Widrigkeiten des Lebens und mit den Herausforderungen zurechtzukommen. Und diese Baumchemie, die wir da vorfinden, die Harze, die Terpene, die Duftstoffe, die haben eine vielfältige Funktion. Die dienen einerseits der Information von Bäumen untereinander, die tauschen sich wirklich über Duftmoleküle aus, und andererseits eben als Waldapotheke. Und was wir heute zunehmend entdecken, dass das in unglaublicher Weise auf uns Menschen wirkt. Das eine ist eben, wenn man jetzt solche, unmittelbar, wie es die Naturheilkunde macht, daraus Medikamente selber herstellt oder Salben oder Hausmittel. Das andere ist aber auch, wenn man mit Holz baut. Wer in einem Raum aus Holz schläft, der erspart sich jede Nacht die Arbeit des Herzens von einer ganzen Stunde. Wie das an der Medizinuniversität Graz erforscht worden ist, von meinem Mitautor, dem Professor Moser, da haben die Mediziner das damals gar nicht glauben können, dass das Holz ein Material ist, das unser Herz langsamer schlagen lässt, dass es beruhigt, dass das Herz stärkt, dass das Immunsystem stärkt und unser Nervensystem stärkt. Also wir sehen ein Material, der Baum, auch wenn er verarbeitet ist, der interagiert medizinisch messbar und nachweisbar mit unserem Körper, mit unserer Physis.
Sie spielen ja damit auf das Zirbenholz an, auf die Zirbelkiefer, die ja in sehr hohen Lagen wächst, extrem widerstandsfähig ist und die eben als gesunder Werkstoff gilt. Sie soll die Herzfrequenz senken. Es gibt auch viele Hersteller, die mit der gesundheitsfördernden Kraft von Betten aus Zirbenholz werben. Da ist tatsächlich was dran. Sie haben das ausprobiert.
Ja, da ist was dran. Und ich bin jetzt froh, dass Sie mich fragen, weil da gibt es noch eine ganz wichtige zweite Information. Dieser Effekt wurde als erstes am Zirbenholz erforscht und publiziert. Und deshalb hat die Zirbe den hervorragenden Ruf. Was aber die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass die Fichte genau das Gleiche kann. Nur wurde das einige Jahre später erst, wurden die Versuche gefahren und dann ist man ein paar Jahre später erst draufgekommen und dann ist es nicht mehr so durch die Medien gelaufen, weil irgendwie die Nachricht, dass die Zirbe das macht, schon gelaufen ist. Also ich muss nicht unbedingt die teure Zirbe verwenden, die ihren eigenen typischen Geruch hat, wenn es darum geht, die Gesundheit ins Leben zu holen, dann kann das auch die Fichte aus Tieflagen und ich bin nicht nur auf diesen eher seltenen Baum Zirbe aus dem Hochgebirge angewiesen.
Das ist eine gute Nachricht für uns Verbraucher. Holz duftet ja auch ganz wunderbar. Viele kennen das von Waldspaziergängen oder aus der Sauna, von Badezusätzen, die ja irgendwie positiv auf den Körper wirken können, sollen. Wie funktioniert das genau?
Unser Körper ist das feinste Messgerät, das man sich vorstellen kann. Und der Körper misst ständig, was in seiner Umgebung los ist. Allerdings wird das nicht bewusst ausgewertet, weil sonst würde man ja verrückt, wenn man die ganzen Sinneseindrücke ständig bewusst ins Hirn bekommt, sondern das läuft über unser Unterbewusstsein. Und wenn unsere Sinnesorgane, die Nase zum Beispiel beim Schlafen, in der Luft etwas riechen, wie die Sprache so schön sagt, wenn da liegt was in der Luft, wenn sie Moleküle und Informationen reinbekommen, die der Körper nicht kennt, dann erfolgt ein Warnreiz. Dann gibt es sozusagen eine Alarmbereitschaft. Und dann gibt es einen Grundstress. Und deshalb sind synthetische Stoffe in einem Schlafzimmer nicht günstig. Wenn ich jetzt aber einen Schlafraum komplett aus Holz gestalte, oder beim Waldspaziergang passiert dasselbe, dann bekommt der Körper die Information, hier herrscht volle Geborgenheit, alles, was hier passiert, ist gesund, fördert das Leben. Lieber Körper, jetzt kannst du dich wirklich entspannen, jetzt kannst du ganz tief schlafen und jetzt kannst du wirklich Kraft schöpfen. Und das ist es, was dann die Mediziner in ihren versuchen, am Körper, am schlafenden Menschen messen können, wo sie den Unterschied messen können, ob ein Mensch im Holzhaus schläft oder in einem konventionell gebauten, ob Kinder in eine Holzschule gehen oder in einen Holzkindergarten oder ob sie zwischen Betonwänden sind. Das kann man tatsächlich messen, das ist ein Riesenunterschied.
Holz als Heilmittel. Erwin Thoma hat ein Buch dazu geschrieben. Die sanfte Medizin der Bäume heißt es. Herr Thoma, vielen Dank für das Gespräch. Sie sind bei Deutschlandfunk Kultur. Das Zeitgeist-Magazin Echtzeit ist dran. Und hier geht es heute um Holz. Eben haben wir über die heilende Kraft von Holz gesprochen. Jetzt geht es um illegales Holz. Nicht erst seit die Brände im brasilianischen Regenwald immer heftiger wüten, wissen wir, die oft jahrhundertealten tropischen Wälder müssen besser geschützt werden. Immer wieder tauchen aber auch hierzulande Holzprodukte von geschützten Arten auf. Damit die Händler dieser Hölzer überführt werden können, gibt es die Holzdetektive vom Thünen-Institut. Wie die arbeiten, hat sich Axel Schröder für uns erklären lassen.
Die Autopsie beginnt. Im Labor des Thünen-Instituts für Holzforschung in Hamburg-Bergedorf wird ein gerade mal würfelgroßes Holzstück durchgekocht. Der Würfel hüpft auf den Gasbläschen in einem kleinen Becherglas.
Was so schön blubbert, ist jetzt die Probe, die also im kochenden Wasser jetzt vorbereitet wird, damit es schön weich wird und wie gesagt der Sauerstoff entfernt wird, damit wir da keine Luftblasen in der Mikroskopie haben.
Dr. Gerald Koch leitet die Abteilung Holzanalyse am Thünen-Institut. Weltweit gibt es keinen anderen Ort, an dem diese Analyse so akribisch und mit so viel Hightech betrieben wird. Nach dem Kochen folgt Schritt Nummer 2. Das aufgeweichte Holzklötzchen wird in ein Mikrotom eingespannt. Die schwere Präzisionsmaschine bedient Sergei Kaschuro, biologisch-technischer Assistent am Thünen-Institut.
Es ist eine Maschine, eine kleine Hobelmaschine, die mir erlaubt, in Mikrometergröße zu schneiden. Also in diesem Fall schneide ich 20 Mikrometer dick. Das ist die Schichtdicke, die ich dann mit einem Mikroskop durchleuchten kann.
Also man kann eigentlich durchgucken, oder?
Wenn man 50 davon aufeinanderlegen würde, und ja, man kann durchgucken, dann würde man einen Millimeter bekommen.
Und das, was dann unter Mikroskop sichtbar wird, gleicht einem unverwechselbaren Fingerabdruck der Baumart. Jedes Jahr werden im Thünen-Institut rund 25.000 Holzproben untersucht. Und zwar immer dann, wenn Zweifel daran bestehen, ob im Kinderspielzeug, in Musikinstrumenten oder Möbelstücken tatsächlich nur Holz steckt, das nach den Vorschriften des Washingtoner Artenschutzabkommens und der Europäischen Holzhandelsverordnung auch drinstecken darf. Gerald Koch führt durch die Institutsflure. Überall stehen die Muster aufgesägter Gitarren, Baumscheiben oder ganze aufwendig getischlerte Massivholz-Sideboards, bei denen die Prüfung ergeben hatte, dass das Holz illegal geschlagen und exportiert wurde.
Überall stehen hier polizeilich sichergestellte Rio Palisander, teure Sammlergitarren, die also in Preiskategorien weit über 20.000, 30.000 Euro liegen, müssen wir untersuchen. Bis hin zu teuersten Objekten, Streichinstrumente, die ich untersucht habe, Stradivari, Guarneri, wo wir im Bereich von mehreren Millionen liegen, halt, wo dann sichergestellt werden muss, ist da eine geschützte Holzart drin oder nicht halt.
Und Sie zersägen die Stradivari?
Nein, nein, das machen wir natürlich nicht, sondern wir sind da sehr empfindlich. Also bei den Streichinstrumenten sind es in der Regel die Wirbel oben. In der Regel sind es Verschleißteile, wo wir auch ganz filigran einen Minisparen, das sehen Sie gar nicht, hatte ich ja gesagt, eben wenige Mikrometer, wo die Funktion nicht eingeschränkt wird, dann für die Mikroskopie eine Probe entnehmen. Oder wir können es auch schon so erkennen.
35.000 unterschiedliche Holzmuster lagern in der sogenannten Xylothek im Thünen-Institut. Seit einigen Jahren können die Holzdetektive auch Material analysieren, dessen Struktur eigentlich schon völlig zerstört ist. Nicht nur Papier, sondern auch tiefschwarze Grillkohle, die eben nicht mit dem Mikrotom in Scheiben geschnitten werden kann, die dabei sofort zerbröseln würde. Immer wieder finden Koch und sein Team auch geschützte Tropenhölzer in den Holzkohlemischungen. Die stammen dann zum Beispiel aus afrikanischen Brandrodungen, werden nach Osteuropa exportiert, dort mit heimischen Hölzern gemischt und auch auf dem deutschen Markt verkauft. Gerald Koch empfiehlt, auf das sogenannte FSC-Siegel zu achten. Das garantiert, dass die Kohle den Bestimmungen der Europäischen Holzhandelsverordnung entspricht.
Also wir gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren auch wirklich die Hersteller angeben müssen, welche Holzarten enthalten sind in den Säcken. Da müssen sie schreiben, dass Buche enthalten ist oder einheimische Hölzer. Manchmal wird es jetzt schon gemacht und auf die Sortimente würde ich mich konzentrieren.
Der Schmuggel von geschützten Hölzern wird aber weitergehen und den Holzdetektiven auch in Zukunft jede Menge Aufträge bescheren.
Am Thünen-Institut in Hamburg wird Holz auf seine Herkunft untersucht. Axel Schröder hat uns erklärt, wie das geht. Holz ist überall in unserer Umwelt und Holz bleibt uns auch erhalten nach dem letzten Atemzug. Denn am Ende landen wir alle in Kisten. Särge sind meistens aus Eiche, Kiefer oder Mahagoni gebaut. Das sind jedenfalls die gebräuchlichsten Hölzer dafür. Aber so ganz genau wollen es viele von uns zu Lebzeiten auch gar nicht wissen. Es gibt aber auch Menschen, die das ganz anders sehen und die vor allem die Frage des eigenen Sarges zu Lebzeiten sehr beschäftigt. Und die gehen sogar so weit, dass sie diesen Sarg mit den eigenen Händen zusammenbauen wollen. Ein Beerdigungsinstitut zwischen Hamburg und Bremen im Holtum ganz genau bietet jetzt einen Selbstbaukurs für Särge an. Und Arthur Fischer-Meni ist für uns dort gewesen. Hallo.
Hallo.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Ein Handwerkerkurs, es geht los mit Schrauben, Nägeln, Brettern?
Tatsächlich so ähnlich. Also es riecht nach Fichte und in der Ecke liegen dann so 7, 8 Lagen Bretter mit Nut und Feder. Dazu 4 Füßchen, Verbindungsleisten, eine Anleitung, eine Tüte mit über 200 Schrauben und 2 Akkuschrauber. Das Holz ist, habe ich mir erklären lassen, Rauschbuntfichte. Ziemlich günstig ist das, aber auch recht weich und damit eben auch gut zu bearbeiten. So ein Bausatz kann dann entweder zum Selbstabholen bestellt werden oder online einfach Bauplan runterladen und dann ab damit zum nächsten Baumarkt. Aber der Sinn dieses Abends war es ja, gleich loszulegen. Und die Stimmung war für mich unerwartet gelöst und heiter für so ein Sargbauseminar.
Oh Gott, der hat viel mehr Power als mein kleiner zu Hause.
Ganz lustig geht's da zu. Ein normaler Heimwerkerkurs ohne große Berührungsängste.
Ja, ein Heimwerkerkurs war es aber eigentlich nicht. Das hat auch die Vorstellungsrunde gezeigt mit den beiden Frauen, die gekommen sind. Was will man von dem Abend, war da die Frage zum Beispiel. Was sind die Gedanken, mit denen sie hier sind? Die eine hat bei ihrem toten Bruder erlebt, was sie nicht haben will und das hat sie ermutigt, da teilzunehmen. Und die andere ist Ärztin und auch Sinologin und sie findet es normal, sich lange vor dem Tod mit der letzten Kiste zu beschäftigen.
Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich damit beschäftigt, wie seine letzte Umgebungshülle aussieht. Man sieht es immer wieder natürlich im Arztdasein. Man hat immer mit Tod zu tun, mit der Tabuisierung im Krankenhaus, mit der Hilflosigkeit der Angehörigen und auch das, was danach ist, wenn die Dinge nicht geklärt sind. Ich habe auch immer mal wieder Patienten, wo alles geklärt ist, wo man weiß, die gehen in Frieden, sie haben das für sich geregelt, sie haben Vorkehrungen getroffen, sie haben sich manchmal auch schon was ausgesucht.
Man braucht jetzt nicht, wie Sie jetzt hier stehen, mit dem Akkuschrauber in der Hand, irgendwie einen Akkuschrauber, um sich darauf vorzubereiten, sondern...
Nein, es ist die innere Haltung. Es ist die innere Haltung, es ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Was macht das mit mir? Es gehört dazu wie die Geburt. Die Menschen früher haben es vielleicht ein bisschen besser integriert als wir. Ich denke, das ist einfach ein guter Einstieg.
Eine bewundernswerte Nüchternheit, finde ich. Und das ist ja vielleicht auch Sinn der Sache, der Sinn der Sache, Sinn des Kurses, dass man mit dem eigenen Sterben sich beschäftigt und etwas mit den Händen sozusagen so konkret macht, dass ja dieses Tabuthema irgendwie sich auflöst.
Fand ich auch. Also dem Anbieter Abschiedbestattungen, das ist ja ein Beerdigungsinstitut, denen geht es auch gar nicht ums Verkaufen von Do-it-yourself-Sargbausätzen, sondern eben genau um diesen besagten anderen Zugang zum Tabuthema Tod. Eben über den Werkstoff Holz und dieses ganz haptische Erlebnis. Der Kursbegleiter Henning Rutzatz, der formuliert das ganz zu Beginn des Abends so.
Ja, das ist eben auch ein Prozess, den wir hier im praktischen Teil dann oft erleben, dass die Menschen ganz vorsichtig rangehen und dann doch merken, dass es ein ganz lockerer Umgang auch mit dem Thema ist und dann vielleicht auch ausprobieren, sich mal in den fertigen Sarg hineinzulegen und einfach mal ganz ungezwungen damit umzugehen.
Also ungezwungen reinlegen, zu dem Zeitpunkt habe ich das mit dem Reinlegen echt als ziemlich shocking empfunden.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Warum werden wir denn überhaupt in Holzkisten beerdigt?
Im alten Ägypten gab es schon Holzkisten, die dann in einen Steinsarg gelegt worden sind. Hier im historisch ja eher christlich geprägten Deutschland hat sich dann der Holzsarg so seit der Renaissance durchgesetzt. Vor allem früher natürlich bei reicheren Leuten. Und vermutlich eben auch, weil wir hier einfach mehr Holz haben als irgendwo in der Wüste. Holz ist heute also Standard und das nicht nur bei Erdbestattungen. Derzeit lassen sich, und da habe ich wirklich gestaunt, 2/3 der Toten verbrennen. Und das auch in Holzsärgen, die verbrennen bei 1200 Grad restlos und lassen dann auch nur die Asche der Toten zurück. Am Ende ist der Bausatzsarg ohnehin nur ein Übergang, hat mir die Ärztin verraten, die ja auch verbrannt wird. Auch bei einer Seebestattung ist das so üblich, weil dann in die See auch nur die Asche kommt.
Ja, der Sarg ist ja die Voraussetzung, um ins Wasser zu kommen. Ne? Wenn wir dann zur Asche sind, können wir uns das Element aussuchen, entweder die Erde oder das Wasser. Und ich wollte immer schon ins Wasser. Ich habe heute mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, nee, Wasser überhaupt nicht. Ich muss in die Erde, ne? So wie die Mitstreiterin hier gerne im Forst beerdigt. Die Vögel singen, sie möchte die Bäume, sie möchte sich den Baum aussuchen. Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Ne? Für sie ist Wasser unvorstellbar und für mich ist, ja, es ist die Freiheit.
Gehen wir nochmal zurück zu der handwerklichen Perspektive dort in diesem Kurs. Kann da eigentlich jeder mitmachen oder braucht man handwerklich da auch bestimmte Voraussetzungen oder ein bestimmtes Geschick? Denn so wirklich schief zusammengezimmerte Bretter, da will dann vermutlich niemand drin liegen.
Also wer noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt hat, der muss tatsächlich ein bisschen üben. Und zum Beispiel auch die Leisten an die richtige Stelle zu setzen, die ja die Bretter ausrichten, das muss man schon ziemlich exakt ausmessen. Alleine ist das auch schwierig, aber alle zusammen haben das auch gut hingekriegt. Und nach 1,5 Stunden, fast am Ende, habe ich eine der Teilnehmerinnen gefragt, die es wirklich schwer gehabt hat mit dem Akkuschrauber und mit dem Fixieren der Bauteile.
Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Man kann es nicht alleine machen, man braucht mindestens eine zweite Person dazu.
Darf ich fragen, warum Sie das lieber alleine gemacht haben?
Ja, weil es dann meins ist oder meine Individualität oder ich.
Gut, das heißt aber mit anderen Worten, Sie werden diese Kiste, dieses Holz irgendwie mit nach Hause mitnehmen müssen. Und wie lagern Sie das zwischen?
Ich habe eine Garage, die ich nicht benutze. Da steht nur ein Fahrrad drin. Da könnte ich das drin bauen und dann kommt es in die Wohnung. Ich will das jeden Tag sehen und mich drauf freuen. Dann kommen da Sprüche drauf. Ich habe gedacht, mein Konfirmationsspruch und mein Taufspruch. Und
Sie gesagt hatten, das ist für Sie eine Schatzkiste.
Ja. Ich bin der Schatz drin und drumherum ist alles das, was mich ausmacht, finde ich, ist meins. Das bin ich, da gehöre ich zu.
Den eigenen Sarg in die Garage stellen, das ist ja dann doch ein wenig speziell. Ganz am Anfang wurde ja mal das Thema Probeliegen von Ihnen angeschnitten. Haben Sie das dann tatsächlich gemacht und die anderen Kursteilnehmer ebenso?
Ja, tatsächlich, wir alle. Aber es war dann auch gar nicht mehr so spooky, wie es sich am Anfang angehört hat. Man liegt da drin wie in so einer kleinen Koje. Und gelernt habe ich beim Probeliegen auch noch was, nämlich lieber mehr Platz lassen. Der Körper streckt sich noch ein bisschen nach dem Tod, weil er sich nämlich entspannt. Und nach diesem Seminar kann ich sagen, für mich, so eine Bretter-Holz-Begegnung macht, dass sich auch die Seele entspannt.
Eine handwerkliche Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Arthur Fischer-Meni war für die Echtzeit bei einem Sargbauseminar in Holtum. Vielen Dank dafür. Ein Bauplan für diese Do-it-yourself-Variante der letzten Kiste kann man im Internet finden und Geld lässt sich so auch sparen. Sie hören die Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur und hier dreht sich alles um Holz.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Kurze Ansage. Kuchen, Waffeln, Obst, Gabel. Kuchen, Waffeln, Obst, Gabel. Das ist aber nur die erste Regel. Es gibt eine zweite Regel. Und zwar, der Löffel isst, die Gabel hilft.
Zum Thema Salat, gibt es da jetzt eine Regel, dass man das nicht schneiden darf?
Ganz kurz, Salat darf heute geschnitten werden. Früher musste der gefaltet werden. Kartoffeln dürfen heute auch geschnitten werden. Früher nicht. Ist schon jemand beim Artischock im Gras angelangt? Da ist es. Sie haben es. Sie dürfen jetzt großzügig schneiden. Jetzt haben Sie den Boden, das Herz freigelegt und jetzt dürfen Sie darauf Dip streichen. Sonst bleibt es Ihnen im Hals stecken.
Der Rock'n'Roll, er ist da und er kennt kein Alter, kein Jahr. Er kennt nur seine Jungs und Mädels wie uns. Alles andere ist ihm völlig egal. Der Rock'n'Roll brennt lichterloh von dem uralten Stroh, das seit einigen Zeiten bei gescheiten Leuten im Kopf inne wohnt.
Zeige wahre Größe und gib dir die Blöße. Gegen Herzversagen helfen rhythmische Stöße. Ich bin euer Drei-Groschen-Opa. Ultra hoch erhitzt, unbegrenzt haltbar.
Die Echtzeit ist heute verholzt. Bäume und Holz sind unser Thema. Und jetzt geht es um die Rinde, die Haut des Baumes. Sie schützt ihn, transportiert die Nährstoffe nach oben und unten und sie bildet innen immer neue Holzzellen, sodass der Baum auch wächst. Gerade der weiß schimmernden Birkenrinde werden viele Eigenschaften und sogar Wunderkräfte nachgesagt. Die sibirischstämmige Designerin Anastasia Kuscheva lässt nun traditionelle Gebrauchsgegenstände aus Birkenrinde wieder aufleben. Nur, dass ihre Hocker, Lampen und Vorratsbehälter wunderbar modern aussehen. Tina Hütte weiß mehr.
Vom Schreibtisch aus blickt Anastasia Kuscheva durch Sprossenfenster auf eine riesige Birke. Aber auch im Atelier scheint der Baum präsent. Genauer gesagt, seine Haut, die Rinde. Von der Decke baumelt er in Form von Lampenschirmen, die an aufgehängte Stämme erinnern. Und in den Regalen stehen Vorratsdosen aus samtig weiß schimmernder Birkenhaut.
Genau, hier sind die Dosen. Und eine Brotdose, die auch als Glocke funktioniert, wo man das.
Anastasia Kuscheva öffnet den Holzdeckel der Brotdose, atmet ein. Ganz kurz schließt sie die Augen, die eine hellbraune Brille umrahmen. Der Geruch ihrer Kindheit.
Ich denke an unsere Dacia, also an das Wochenendhäuschen, wo wir auch fast den ganzen Sommer als Kinder verbracht haben. Und da gab es auch eine schöne große Birke auf dem Grundstück, von der mein Opa jedes Jahr Birkensaft abgezapft hat, weil es sehr, sehr gesund ist.
Der süßliche Saft enthält viele Nährstoffe und Vitamine und gilt als entzündungshemmend. Doch auch die Rinde hat heilende und konservierende Eigenschaften. Ihre ätherischen Öle duften angenehm und weil sie antiseptisch wirkt, bleiben Lebensmittel in ihren Vorratsdosen lange frisch. Kuscheva greift in die hinterste Reihe des Regals, holt eine andere Dose hervor, die ein bisschen nach Souvenirshop aussieht. Grob zusammengenähte Rinde mit gemaltem Wappen darauf.
Das ist übrigens eine klassische Dose, mit der auch alles angefangen hat. Von meiner Heimatstadt, wo ich herkomme. Hier ist die abgebildet. Krasnaja Skyz. Es ist geografisch gesehen ziemlich in der Mitte von Russland.
Sie streicht über das Wappen. Sie ist jetzt 32. Mit 20 ist sie aus Sibirien nach Deutschland gekommen. Erst als Au-pair, später hat sie Produktdesign in Coburg und Potsdam studiert. Nun lebt sie in Berlin.
Die haben mir meine Eltern mitgegeben, als ich nach Deutschland gezogen bin. Und da waren Kekse drin. Und die habe ich auch in die letzte Schrankecke gesteckt. Aber wenn man sie sieht, weiß man, warum man sie jetzt nicht unbedingt auf einen Küchentisch stellt. Und die habe ich dann ein paar Jahre später wieder entdeckt. Und die Kekse waren noch super frisch. Und so bin ich auf das Material in sich aufmerksam geworden.
Die Rinde der Birke wird auch als Kunststoff des Mittelalters bezeichnet, weil sie so vielseitig ist. Neben der Vorratslagerung wurden in Sibirien sogar Dächer mit ihr gedeckt, weil ihre dichte Oberfläche wasserabweisend ist. Und es wurden Tragekörbe und Schuhe aus ihr geflochten, weil sie besonders biegsam und leicht sind.
Meine Intention war, das Material neu zu etablieren. Also, dass die Rinde wieder im Alltag verwendet wird und was Modernes daraus zu machen, die handwerkliche Tradition dadurch neu zu beleben. Neue Arbeitsplätze zu schaffen, dass es einfach auch weitergelebt wird, dass sich auch junge Generationen dafür interessieren und das Handwerk auch lernen.
Kein Werkstoff sei außerdem nachhaltiger als dieser, sagt sie. Um Holz zu gewinnen, werden Bäume gefällt. Birkenrinde dagegen wird nur geerntet. Einmal im Jahr, im Frühjahr, wenn der Saft schießt, wird sie in großen Platten abgeschält. Sie zeigt ein paar kleinere Stücke. Sie kommen aus ihrer Heimat. Dort beschäftigt Kuscheva auch ein gutes Dutzend Handwerker.
Also das Material gibt es in verschiedenen Stärken. Das muss man sich so vorstellen, dass die Rinde wie so eine Zwiebelschale aufgebaut ist. Und diese weißen Moosschichten und Flechten, die werden ja entfernt. Und darunter befindet sich auch diese samtartige, weiche Rinde oder Oberfläche, die ich auch für meine Produkte einsetze.
Ihre Firma hat sie Maya genannt. Übersetzt bedeutet das Wort meine, weil in ihren Objekten aus Birkenrinde zugleich auch ihre persönliche Geschichte steckt. Kuscheva wurde mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnet. Nur in Russland, sagt sie, dauert es noch, bis ihre Produkte Anerkennung finden.
Ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie in Russland genauso beliebt sind wie in Europa, weil so ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, das Thema Nachhaltigkeit in Russland gerade erst angekommen ist und sich jetzt sehr stark entwickelt, was toll ist, und da kommt auch das Interesse.
Birkenrinde als Alleskönner und Gipfel der Nachhaltigkeit. Tina Hüttel hat die Produktdesignerin Anastasia Kuscheva getroffen. Die Welt aus Holz, mit dieser Sendung sind wir eingetaucht.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
und Axel Ranisch.
Klassik drastisch Folge 27. Es hat lange gedauert, bis sich unsere Musikfans an Franz Liszt herangetraut haben. Heute nun ist es soweit. Es geht um Ehrgeiz, körperliche Freuden und Netzwerke. Und wir bekommen eine Einführung zum Thema sinfonische Dichtung.
Ja, David, der Komponist, den ich dir heute mitgebracht habe, ja, der hat ein solches unfassbares Leben geführt, die zentrale Musikerfigur des 19. Jahrhunderts eigentlich, dass ich mich immer schon gefragt habe, wenn wir den jemals behandeln in unserer Sendung, wie kriegen wir den in 5-6 Minuten?
Weil er so alt geworden ist? Auch.
Ja. Und weil er 7 Leben auf einmal geführt hat.
Aha.
Franz Liszt.
Oh ja, ja, ja.
Was sagt dir Franz Liszt?
Franz Liszt, erstmal erste Assoziation, Franz Liszt war für mich immer eine unglaublich einprägsame Physiognomie, ein unglaublich tolles Gesicht.
Der hatte diese tollen Haare
bis ins hohe Alter,
ja.
Der sah so markant aus, hatte so eine tolle Nase, eben dieses markante Gesicht und zwar von jung an bis zum Greisenalter.
Es gibt auch diese mystische Totenmaske von ihm, der hat irgendwas ausgestrahlt am Ende seines Lebens, irgendwas Magisches.
Ja. Ja.
Erstes Leben Wunderkind, sein Vater wollte ihm zu dem zweiten Mozart machen.
Mozart-Style, genau.
Genau, hat ihn wirklich durch ganz Europa geschleppt, an jeden Königshof. Er hat gespielt.
An den Orten, wo Mozart gastiert hat.
Ja, ja. Er war natürlich absolut 100% unter der Fuchtel seines Vaters und hatte nahezu keine Kindheit.
Ja.
Der Vater ist gestorben, als Liszt 16 war. Da ist er in ein Loch gefallen.
Tiefe Depression.
Ja, ja, absolut. Und aus der ist er nur rausgekommen, weil er Gott entdeckt hat. Also er wollte dann Priester werden, hatte dann einen väterlichen Freund, der war Abt. Und das andere Problem war, er hat aber ungefähr zur gleichen Zeit entdeckt, wie nett das mit Frauen und Mädchen ist.
Also, kein Priester.
Hat nicht geklappt. Okay. Und dann ist er zum Salonlöwen geworden, weil er der atemberaubendste Pianist.
Unglaublicher Pianist gewesen.
Also, er muss der Pianist der Zeit gewesen sein. Und dann das nächste Leben, Komponist. Und zwar ein unglaublicher, überragender Massenschnellschreiber.
Vielschreiber wie Telemann, ja. Ja.
1300 Werke und das aber im 19. Jahrhundert. Also, weißt du, Telemann musste jeden Freitag irgendwie eine Tafelmusik und jeden Sonntag eine Messe.
Ja.
Liszt hat nur für sich komponiert. Es ist so viel, dass es bis heute keine Gesamtaufnahme gibt von seinen Werken. Und dann eben der größte Netzwerker seiner Zeit. Der hat Grieg entdeckt.
Mhm.
Er hat Saint-Saëns in Frankreich entdeckt, Mussorgsky in Russland, hat die alle gefördert, als Hofkapellmeister in Weimar ihre Werke aufgeführt.
Großer Förderer.
Und genau, also alle Telefonnummern rausgegeben.
Also im Prinzip auch viel Zeit in seinem Leben in der Droschke verbracht auf Reisen.
Absolut. Er hat musikalisch auch etwas Neues geschaffen, was wir heute lieben und selbstverständlich finden, die sinfonische Dichtung. Ja, wir denken an Smetana und die Moldau oder an Paul Dukas und den Zauberlehrling. Liszt hat dieses Genre im Prinzip erfunden, weil er gesagt hat, die Musik ist nicht mehr absolut einfach nur Musik, sondern ich gebe der Musik einen poetischen Gedanken, der die Leute anregt, weiterzudenken. Und die erste sinfonische Dichtung oder eine der ersten, die er komponiert hat, sind die Les Préludes, die er beschrieben hat als: Was ist unser Leben anderes als eine Reihenfolge von Präludien zu jenem unbekannten Gesang, dessen erste und feierliche Laute der Tod anstimmt. Also der Tod ist derjenige, um den es geht, und davor das Leben, das sind nur Vorspiele. Und es beginnt quasi wie eine Geburt. Es gibt ein Pulsieren. Dann gibt es drei Töne. Und aus diesen drei Tönen macht er alles, was in diesem Leben passiert. Und das Leben beginnt mit voller Kraft, mit der Jugend. Der Kraft der Jugend, und da haut er gleich mal richtig auf die Kacke.
Pom, 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 pom,
Dann die Liebe. Aber es gibt auch Schicksalsschläge natürlich. Das Leben, wenn es fortschreitet, ist nicht immer nur Hochgenuss und Freude und Liebe und so. Es ist auch Verlust und es ist Schmerz. Bam, 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 bam. Es wird dissonant, die Stürme prallen aufeinander, aber der Frieden kommt zurück, vielleicht im etwas gesetzten Alter.
In Form der Natur?
Ja. Die Vögelchen zwitschern. Der Bach fließt. Die Blumen blühen. Und dann passiert etwas Erstaunliches, weil das Werk zyklisch angelegt ist, kommt er zurück zu diesem unglaublich kraftvollen Jugendthema, dass man eigentlich denkt, oh Gott, wenn jetzt ein Komponist quasi dem Tod entgegenschreibt, dann muss es ja düster werden. Nicht bei Liszt. Bei Liszt klingt es wie eine
mit Pauken und Trompeten
Siegesfanfare
dem Ende entgegen.
Das ist immer Jazz für mich, da muss ich tanzen. Ja. Und so endet es, so groß es nur kann. Dieses letzte Thema, die Fanfare, das haben leider die Nazis missbraucht.
Ja. Zur Wochenschau, ja. Als Wochenschau-Thema.
Genau, immer wenn die Siege der deutschen Armee verkündet wurden, gab es halt in der Wochenschau dieses Musikstück. Da konnte nun Liszt eigentlich gar nicht für. Der ist 1886 gestorben. Aber das Stück ist damit verbunden. Viele denken an die Wochenschau. Man kann es nicht ignorieren. Aber man sollte es.
Man sollte es. Danke, lieber.
Bitteschön.
Klassik drastisch, Folge 27 war das. Und das war auch die Echtzeit. Danke fürs Zuhören. Ich bin Mandy Schielke. Machen Sie's gut.